Ja, die letzte Woche war schon sehr anstrengend, aber auch sehr interessant. Und so eine Woche, wo man sagen würde, das zu wiederholen, das ist wert, das ist gut. Aber es gibt auch andere Dinge, wo man sagt, naja, die würde ich lieber nicht nochmal erleben. Die ganzen Überflutungen, die es auch bei uns gab, Stürme, die vieles kaputt gemacht haben, Erdbeben, das einmal das Erleben schon zu viel. Und es könnte auch eine etwas unruhige Schiffsreise sein, die man nicht ein zweites Mal erleben möchte. Da war so eine schaurige Nacht, der Sturmwind wehte über das weite Meer und rüttelte heulend an den Masten der umherliegenden Schiffe. Die Wogen brausten und schleuderten ihre Wassermassen gegen die Seiten und das Verdeck der Fahrzeuge, rissen sie auf die Seite, zerbrachen sie, zerstückelten sie und zogen die traurigen Trümmer dann mit sich in die Tiefe. Und die Menschen auf einem großen, mächtigen Dampfer, welcher gegen diese Sturm und Wellen kämpfte, die wollten das rettende Ufer erreichen, aber sie schrien vor Angst und Entsetzen, liefen händeringend umher und jammerten laut. Fast alle. Ein kleiner Knabe mit frischen Wangen und hellen Augen blieb still und ruhig und blickte voller Zuversicht dem Land entgegen. Warum schreist du nicht? Warum fürchtest du dich nicht? Fuhr ihn einer der Passagiere an. Wie kannst du nur so ruhig sein bei diesem Unwetter? Und mit leuchtenden Augen sah ihn der Knabe an. Mein Vater steht am Steuer. Das war alles, was er brauchte, um ohne Furcht zu sein. Wohl dem, der jemanden hat, auf den er so vertrauen kann, dem er uneingeschränkt sein Vertrauen gibt. Weil er weiß, bei ihm werde ich nicht enttäuscht. Ein Vater kann so eine Person sein. Nur liegt es natürlich in der Natur der Sache, dass auch er nur ein Mensch ist, der irgendwann an seine Grenzen kommt, wo er beim besten Willen eben nicht mehr helfen kann, wo auch dieser Steuermann das Schiff irgendwann vielleicht nicht mehr sicher ans Ufer bringen kann, weil der Sturm und das Wetter einfach zu schlimm ist. Es gibt nur eine Person, der man wirklich uneingeschränkt vertrauen kann, die keine Grenzen hat, die sie nicht überwinden kann, sondern die alles überwinden kann, weil sie stärker ist als alles andere, nämlich Jesus Christus. Und schon die Israeliten hatten damals diese Erfahrung gemacht, dass man ihrem Gott trauen kann, dass er stärker ist als alle Wirrnisse, die auf sie einstürmten, dass sie ihm zuversichtlich sein konnten, ihm vertrauen konnten, dass er zu ihnen steht und sie nicht fallen lässt. Das kommt auch im Psalm der heutigen Bibellese zum Ausdruck. Das ist der Psalm 46. Ich weiß nicht, ob ihr ihn heute schon gelesen habt, sonst hört ihr ihn jetzt. Gott ist unsere Zuflucht und unsere Stärke. Er hat sich als Hilfe in der Not bewährt. Deshalb fürchten wir uns nicht, auch wenn die Erde bebt und die Berge ins Meer stürzen, wenn die Ozeane wüten und schäumen und durch ihre Wucht die Berge erzittern. Ein Fluss erfrischt die Stadt unseres Gottes, die heilige Wohnung des Höchsten. Gott selbst wohnt in dieser Stadt, deshalb ist sie uneinnehmbar. Gott wird sie jeden einzelnen Tag aufs Neue beschützen. Die Völker sind in Aufruhr und Königreiche fallen, denn Gott lässt seine Stimme erschallen und die Erde vergeht. Der allmächtige Herr ist bei uns, der Gott Israels ist unser Schutz. Kommt und seht die mächtigen Taten des Herrn, der Zerstörung über die Welt bringt und den Kriegen überall ein Ende setzt. Er zerbricht die Bögen und spaltet die Speere. Er verbrennt die Streitwagen im Feuer. Hört auf und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will von allen Völkern verehrt werden auf der ganzen Welt. Der allmächtige Herr ist bei uns. Der Gott Israels ist unser Schutz. Das ist so eine Situation, die man möglichst nicht öfters erleben möchte. Die Theologen sind sich nicht ganz einig, wann dieser Psalm entstanden ist. Es gibt zwei Vorschläge, auf welches Ereignis in dieser Psalm gedichtet worden ist. Aber es ist auch gar nicht so wichtig, weil der Inhalt ist der gleiche. Israel wird von einem großen Heer seiner Feinde angegriffen, wird von einer Übermacht bedroht und versetzt die Leute in Angst und Schrecken. Und Gott greift ein und bewahrt Juda vor der Gefahr. Ich nehme mal die für mich wahrscheinliche Variante, so als einer, der Spurgeon mag, nämlich die Variante, die auch Spurgeon genommen hat. Und das ist die Zeit, wo die Moabiter, die Ammoniter und die Meuniter mit einem großen Heer kommen, um Juda und ihren König Josaphat zu bekämpfen und zu besiegen. Josaphat, das war ein gottesfürchtiger König. Den gab es zu der Zeit nicht so häufig, aber er gehörte zu den wenigen, die das taten, was Gott möchte. Und in seiner Verzweiflung, wo er von diesem großen Heer berichtet bekommt, da tut er das einzig Richtige. Er betet, er geht zu Gott und bittet ihm um Hilfe und Bewahrung. Und Gott sendet einen Propheten zu ihm und lässt ihn ausrichten. Das steht alles in 2. Korinther 20. So spricht der Herr zu euch. Habt keine Angst und verliert nicht den Mut angesichts dieses riesigen Heeres. Denn nicht ihr kämpft diesen Kampf, sondern Gott. Morgen sollt ihr ihn entgegenziehen. Doch ihr werdet diese Schlacht nicht kämpfen müssen. Geht in Stellung, dann verhaltet euch still und seht, wie der Herr siegt. Er ist mit euch, Einwohner Judas und Jerusalems. Habt keine Angst und lasst den Mut nicht sinken. Zieht ihn morgen entgegen, denn der Herr ist bei euch. Und auf diese Verheißungen beginnen die Leviten Gott lautstark zu loben. Und am nächsten Morgen taten die Israeliten dann das, was Gott ihnen gesagt hatte. Und der König ließ Sänger vor seinem Herr herziehen und auch sie sangen: Dank dem Herrn, denn seine Gnade bleibt ewig bestehen. Und in dem Moment, wo sie anfangen zu singen, Gott zu loben und zu danken, verwirrt Gott die Angreifer so, dass sie sich gegenseitig umbringen. Erst zwei gegen einen, dann alle gegeneinander. Und als die Israeliten dann zu der Stelle kamen, von wo aus man die Wüste überblicken konnte, suchten sie das große Heer der Feinde. Da entdeckten sie die Leichen, die überall am Boden lagen. Keiner der Feinde war mit dem Leben davongekommen. Und sie waren nur Zuschauer. Und sie kriegten die Belohnung, denn die Israeliten mussten jetzt nichts anderes tun, als die Beute einsammeln. Und da waren sie 3 Tage beschäftigt. Also so viel hatten die Leute mitgebracht. Und am 4. Tag kamen sie wieder zusammen, um Gott zu danken und zu loben. Das hatten sie dann nicht vergessen, sondern sie wussten, wem sie es zu verdanken haben, dass sie siegreich gewesen sind. Siegreich, ohne etwas zu tun. Und dadurch kamen dann die Könige der Länder ringsumher, die bekamen dann große Angst vor der Macht Gottes, als sie das hörten, wie der Herr selbst gegen Israels Feinde gekämpft hatten. Und Josaphat konnte von da an in Ruhe regieren, denn Gott schenkte ihm Frieden. Das ist, Gott hat gekämpft. Und vielleicht ist genau dieser Psalm nach dieser Gelegenheit entstanden. Vielleicht etwas später, aber er hat halt diesen Bezug zu diesem Ereignis. Eine große Gefahr, wir sind ihr hoffnungslos ausgeliefert, wir können sie nicht bewältigen und wir brauchen nur zuschauen, wann Gott handelt. Das ist das Große. Und man kann diesen Psalm jetzt in 3 Teile setzen. Und die Überschriften habe ich einfach aus dem Bibelkommentar genommen. Das erste ist die feste Verankerung in einer Zeit allgemeiner Verunsicherung. Das ist ja so, wenn ein großes Heer von außen kommt, dann hat man Angst, dann ist man verunsichert. Dann weiß man nicht, was auf einen zukommt. Damals war das so eine äußere Bedrohung und die war eigentlich relativ einfach zu definieren. Heute kann man auch sagen, wir leben in einer Zeit allgemeiner Verunsicherung. Allerdings ist sie nicht so handgreiflich zu fassen und so leicht zu beschreiben. Man kann nicht sagen, da kommt ein großes Heer und da müssen wir uns darauf vorbereiten. Es gibt weltweit politische Unsicherheiten, die zu Spannungen und Kriegen führen, wo niemand eine Lösung findet, wo man nicht weiß, wie es wirklich weitergeht. Die technischen Neuentwicklungen machen einem Angst. Was wird mit der künstlichen Intelligenz, mit KI? Wie weit wird sie unser Leben bestimmen, uns überwachen oder sonst irgendwas machen? Wie kann sie uns bedrohlich werden? Man sieht ja auch immer dann nur die Gefahr, nicht die Vorteile. Oder es gibt so eine allgemeine Verunsicherung. Wie wird das mit der wirtschaftlichen Situation weitergehen? Werde ich morgen noch Arbeit haben? Kann ich mir in Zukunft noch das leisten, was ich mir heute leisten? Kann ich meinen Lebensstandard halten oder muss ich etwas zurückschreiben? Da spürt man eine allgemeine Hilflosigkeit, mit der man nicht allein fertig wird, wo die eigenen Kräfte versagen. Und dann ist es einfach gut, wenn man jemanden hat, wenn man eine Zuflucht hat, zu der man sich begeben kann, wo man Schutz findet, wo man geborgen ist, wo man sicher ist. Und wenn man jemanden an seiner Seite weiß, der eben stärker ist als das, was auf einen zukommt, was einen bewegt und belastet und bei dem man auch seine ganzen Lasten loswerden kann. Und dieser eine, der das erfüllt, ist eben der lebendige Gott, ist Jesus Christus. Jede andere Zuflucht ist im Endeffekt ein Trug. Eine Fata Morgana, die etwas vorgaukelt, etwas vorgibt zu sein, was aber gar nicht vorhanden ist. Mit unseren eigenen Kräften ist es eben nicht so weit her. Unser eigenes Vermögen bringt uns nicht weit. Aber das Vertrauen auf Jesus, das trägt auch durch schwere Zeiten. Und wichtig ist hier das kleine Wort unser. Unsere Zuflucht, unsere Stärke. Es reicht eben nicht zu wissen, dass Gott eine Zuflucht sein kann, dass er der Stärkste ist. Es hilft nichts, wenn ich etwas alles darüber weiß, sondern ich muss es auch in meinen Besitz nehmen. Ich muss dazugehören. Er muss meine Zuflucht sein, meine Stärke, ganz persönlich für mich. Erst wenn ich zu Jesus Christus gehöre, weil ich ihm mein Leben anvertraut habe, weil ich ihm gehorsam bin und nachfolge, erst dann kann ich das wirklich sagen und erfahren. Er ist die Zuflucht für mich. Er ist die Stärke, die ich brauche, um das Leben zu bewältigen. Er ist derjenige, der mir sicheren Halt gibt. Nur durch diese persönliche Beziehung kann ich das in meinem Leben erfahren und die Hilfe, die er in der Not gibt und die er schon immer gegeben hat. Gerade die Israeliten hatten das ja immer wieder erlebt, aber dann auch immer wieder verdrängt und vergessen, dass Gott sich zu ihnen sie gestellt hat und ihnen immer wieder geholfen hat. Und jedes Mal, wenn ihnen das dann wieder bewusst wurde, wenn die Not zu groß war und sie zu Gott umgekehrt sind, dann hat er sie wieder seine Treue und Hilfe spüren lassen. Er hat sie niemals im Stich gelassen, wenn sie sich ernstlich an ihn gewandt haben. Dann war er immer für sie da. Dann hat er ihnen geholfen. Und genau das können wir ja auch erleben, wenn wir zu Jesus Christus gehören, dass seine Treue und Barmherzigkeit uns begleitet, uns bewahrt, uns weiterbringt, uns ans Ziel bringt. Er steht seinen Kindern jederzeit und an jedem Ort zur Seite. Menschen können uns enttäuschen und verlassen. Menschen kommen irgendwann an ihre Grenzen, bei ihrem besten Willen. Irgendwann sind sie auch sie ohnmächtig. Wir sind eben Menschen mit Einschränkungen und Beschränkungen. Aber Gott können wir unbegrenzt vertrauen. Seine Macht hat keine Grenzen. Seine Treue ist beständig und unwandelbar. Er ist als Freund und Helfer erprobt und bewährt. Und deshalb fürchten wir uns nicht. Auch wenn die ganze Welt um uns in Unordnung ist und ins Chaos stürzt. Und das ist das Schöne an der Bibel. Sie sagt nicht nur einfach, fürchtet euch nicht und lässt uns dann alleine stehen. Sondern sie liefert uns auch immer eine Begründung, warum wir uns nicht fürchten brauchen. Erst hat sie hier die Größe und Stärke Gottes beschrieben und dann folgert sie ganz logisch, ja, wenn Gott so groß ist, wenn er alles in seinen Händen hält, ja, welchen Grund gibt es dann für mich, mich zu fürchten? Wenn dieser große Gott an meiner Seite ist, was kann mir dann noch schaden? Wer kann mir dann noch Schaden zufügen und mich besiegen? Wenn er an meiner Seite geht, sich dann zu fürchten, das wäre eigentlich unvernünftig, unlogisch, vertrauenslos. Und bei allen Katastrophen, die hier erwähnt sind, die auch stellvertretend für alle anderen Katastrophen und Schwierigkeiten stehen, die es gibt, sollen wir eben nicht verzagt und kleinmütig werden. Gott ist und bleibt treu. Und er bleibt der Herr über alle Naturgewalten und Katastrophen dieser Welt. Und weil er unsere Zuflucht und Stärke ist, wird er uns auch in der größten Not beistehen und durchtragen. Und da setzt dann auch der zweite Einschnitt an. Die freudige Gewissheit in der uneinnehmbaren Gottesstadt. Die Stadt Jerusalems, das ist die Stadt Gottes. Das ist ein Schutzraum, weil es eben die Stadt Gottes ist. Weil er dort wohnt und sie jeden Tag beschützt. Ein Fluss erfrischt diese Stadt. Jerusalem hatte verschiedene Kanäle, durch die das Wasser floss und die Bewohner versorgten. Und gerade wenn eine Stadt belagert wurde damals, dann war es wichtig, dass das Wasser vorhanden war, damit sie nicht gleich besiegt werden konnten, damit sie eine Chance hatten zu überleben. Und so wie damals das Wasser wirklich ganz real war und gebraucht wurde, so ist das auch heute übertragen und geistlich zu sehen. Der Heilige Geist durchströmt die Gemeinde und jeden einzelnen Christen und versorgt jeden einzelnen im Wasser des Lebens, das vom Thron Gottes kommt, wie es in der Offenbarung mal heißt. Und damit ist die Gemeinde gut ausgerüstet, um auch in schwierigen Zeiten zu bestehen, nicht aufgeben zu müssen, sondern auch Dürrezeiten zu überleben und weiterzuwachsen. Heute ist die Gemeinde und jeder einzelne Christ ein Tempel des Heiligen Gottes. Und damit sind wir auch irgendwo Stadt Gottes, gehören wir ihm. Gott hat in uns Wohnung genommen. Wir, die zu ihm gehören, die haben ihn in uns. Was ist das für eine grandiose Vorstellung und was für ein Vorrecht. Gott lebt in uns, wir sind seine Wohnung. Und die Stadt Gottes, sagt der Psalm, ist uneinnehmbar. Und das heißt für uns heute, wir sind bei Gott geborgen und beschützt, wie es auch in der Lesung im Psalm 91 hieß. Wenn Stürme auch toben und welche Angriffe und Einfeindungen wie auch immer ausgesetzt sind, Gott wird uns bewahren und beschützen. Er wird für uns kämpfen, wenn wir ihn lassen. Denn darin liegt ja oft das Problem. Wir wollen immer noch selbst die Dinge regeln, die Kämpfe selbst bestehen und kommen erst dann zu Jesus, wenn wir auf die Nase gefallen sind. Statt ihn gleich von vornherein kämpfen zu lassen, müssen wir immer wieder erstmals erleben, nein, unsere Kraft reicht nicht, wir sind zu schwach. Aber Jesus kann eben. Die Israeliten haben Gott kämpfen lassen. Sie standen einfach tatenlos daneben und haben einen Sieg eingefahren. Und das passt uns oft gar nicht. Wir sind eben die Leute, die die Ärmel hochkrempeln wollen und die loslegen wollen und die schaffen wollen. Aber das ist bei Gott gar nicht gefragt. Wir sollen ihn machen lassen und er wird dann kämpfen. Natürlich geht das nicht vom bequemen Fernsehsessel aus. Die Israeliten mussten auch aufbrechen, mussten dahin gehen, wo die Feinde waren. Das heißt, wir müssen auch aufstehen und losgehen. Aber dahin gehen, wo Gott uns hinführt und ihn wirken lassen. Wir können das alles entspannt auf uns zukommen lassen. Ja, wir sollen ihn bezeugen. Bezeugen, was wir mit ihm erlebt haben. Aber wir müssen ihn nicht verteidigen. Wir müssen ihn nicht beweisen. Gott wird unser Zeugnis nehmen und es benutzen, um anderen Menschen weiterzuhelfen. Deshalb, das macht es leichter für ihn da zu sein, weil es eben nicht auf uns ankommt. Wir können alles getrost Gott überlassen, dass er das benutzt, um sein Reich zu bauen. Und wenn wir bei ihm Zuflucht gefunden haben und auf seine Stärke vertrauen, dann wird auch Satan uns nicht überwinden können, weil Gott eben für uns tut. Und das tut er jeden Tag aufs Neue. Er wird nicht müde, uns zu beschützen. Im Psalm 121 heißt es, er wird nicht zulassen, dass du stolperst und fällst. Der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Israel behütet, wird nicht müde und schläft nicht. Auf diesen Trost können wir einfach bauen. Wir können uns als Kinder Gottes darüber freuen. Aber für die anderen Menschen wird das ein Schrecken sein. Wenn Gott seine Stimme erschallen lässt, dann fallen die Feinde. Dann erkennen sie ihre Ohnmacht gegenüber diesem lebendigen Gott. Aber mit uns ist der Herr, mit Israel ist der Herr gewesen. Und deshalb ist das der Grund, weshalb Jerusalem ewig sicher ist. Und es seinen Feinden nie und nimmer gelingen kann, es zu stürzen. Der allmächtige Gott herrscht eben über alle und über alles. Auch die Armeen der Reiche dieser Welt müssen seinem Willen gehorchen, auch wenn sie es nicht wissen. Aber er ist der Herr. Und auch wenn wir es nicht verstehen, dass er so von Krieg redet, von Kampf, wir haben es doch immer also gerne so friedlich und kuschelig und ohne Streit. Aber das ist nicht das Leben, das Gott uns verheißen hat und das Gott beschrieben hat. Aber er als der oberste Befehlshaber aller Streitkräfte ist auf unserer Seite und unser Verbündete. Und wehe denen, die wider ihn streiten. Sie werden vergehen wie der Rauch vor dem Wind, wenn der Befehl des Höchsten erschallt, sie zu zerstreuen. Ja, der Gott Israels ist unser Schutz, unsere Burg. Und dort sind wir gut aufgehoben und gut beschützt. Und im dritten Abschnitt werden wir dann aufgefordert, wirklich auf das Werk des Herrn zu sehen und zu bedenken. Die Einwohner Jerusalems wurden damals eingeladen, hinauszugehen und die Leichname der Feinde zu besehen, damit sie wirklich verstanden, was Gott getan haben, dass er der Herr ist, der alles vollbracht hat und der ihnen damit reiche Beute gegeben hat. Und Gott will auch heute, dass seine Taten beachtet werden. Insbesondere, dass Jesus Christus beachtet wird. Seine Tat am Kreuz, sein Erlösungswerk. Das ist wichtig, dass wir nicht achtlos daran vorbeigehen und dass wir es anderen auch weitersagen. Auch wir sollen uns nicht so daran gewöhnen, dass wir errettet sind und alles so als selbstverständlich hinnehmen, sondern uns immer wieder darüber freuen, was er getan hat. Und das soll uns bewegen und uns auch in Bewegung bringen. Als Westeuropäer haben wir vielleicht öfter so die Schwierigkeiten, wenn hier steht, so harte Aussagen, dass Gott Zerstörung bringen wird in die Welt, dass er Menschen vernichtet will. Das sind so Aussagen, die uns nicht unbedingt gefallen. Das sind dann eher so diese Aussagen, dass er die Kriege beenden wird, die Bögen und Speere unbrauchbar macht, dass er die Streitwagen verbrennen wird. Aber das sind dann eben auch die Zeichen des Siegers. Weil er die anderen Feinde besiegt hat, deshalb werden die Waffen der unterlegenen Heere zerstört, damit ihnen die Möglichkeit genommen wird, sie wieder zu ergreifen und zu rebellieren. Aber Gott geht eben ins Gericht. Gott wird strafen, wenn wir ihm nicht folgen, wenn wir unsere eigenen Wege gehen, wenn wir ihn nicht beachten. Das ist halt so. Deshalb sollen wir das tun, was Gott möchte, unser Leben ihm hingehen. Und er sagt hier, hört auf und erkennt, dass ich Gott bin. Und das heißt eben zuerst, dass wir unser eigenes mächtiges Wollen und Wirken zurücklassen. Stille sein zu Gott hat nicht etwas mit lässig sein zu tun. Nicht nichts wollen und wirken heißt stille sein zu Gott, sondern nichts eigenmächtig wollen und wirken. Sondern, dass wir uns wirklich nur an das halten, was Gott uns gegeben hat und was er uns in seinem Wort sagt. Und das heißt auch, dass wir auf seine Zeit warten und nicht ungeduldig werden, weil wir meinen, jetzt muss etwas passieren. Jetzt ist doch die Zeit, wo Gott handeln muss. Er wird zu seiner Zeit handeln, so dass Menschen gerettet werden, wenn sie dann zu ihm kommen. Wir haben das nicht in der Hand. Das müssen wir Gott überlassen. Aber wer ihn eben ablehnt, wer Jesus nicht annimmt, der wird ins Gericht kommen und gerecht werden. Wer ohne Jesus lebt, der verpasst das Beste. John Wesley sagte auf seinem Sterbebett, das Beste von allem ist, dass Gott mit uns ist. Was brauchen wir mehr? Wenn Gott durch Jesus Christus mit uns ist, dann gibt es wirklich nichts Besseres. Auch wenn wir es als Christen oft nicht so verinnerlicht haben und immer noch auf mehreren Hochzeiten tanzen. Und oft anderes vielleicht doch Wichtiges als Jesus Christus. Aber das, was Jesus uns sagt, das ist das Beste. Lernen wir deshalb, ihm ganz zu vertrauen, ihm zu gehorchen und seine Wege zu gehen. Das Beste von allem ist, dass Gott, dass Christus mit uns ist. Amen. Ich möchte beten und wer kann, der darf dazu gerne aufstehen. Herr Jesus Christus, das ist das Beste, dass du bei uns bist, dass du uns nicht allein lässt, dass du unsere Stärke bist, unsere Zuflucht, dass wir bei dir Geborgenheit finden, die wir sonst nirgendwo finden, dass wir mit dir zuversichtlich in das Morgen gehen können, auch wenn wir nicht wissen, was uns erwartet. Aber du hast alles in deinen Händen und deshalb dürfen wir dir vertrauen, dass du uns auch die richtigen Wege führst. Hilf uns, dass wir dir immer näher kommen, dich immer besser kennenlernen und unser Leben immer mehr von dir bestimmen lassen. Amen.